unser Thema gerade ist aus der Bahn. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, also früher ist man ja noch Schlittenfahren gegangen mit seinen Kindern, passt jetzt richtig gut in die Sommerzeit, gell? Nur der Gedanke an Schnee. Genau, und hat immer gerufen, aus der Bahn! Genau, und mir kam der Titel einfach für diese Serie, weil ich einfach glaube, dass wir in manchen Dingen so in bestimmten Bahnen laufen, dass wir, dass Gott uns einfach so ein bisschen schütteln muss und rütteln muss und sagen, hey, die Bahn ist ungefähr 100 Jahre alt, könntest du vielleicht in die neue Bahn gehen. Neuer Wein in neue Schläuche. Und das Thema, das ich jetzt heute habe, wo ich einfach glaube, dass wir aus der Bahn gehen müssen, dass wir in neuen Bahnen denken müssen, in neuen Bahnen vorwärts gehen müssen, ist das Thema Evangelisation. Ich will euch gerade mal einfach ein paar Beispiele geben von dem, wie heutzutage in Deutschland häufig evangelisiert wird. Und es gibt auf jeden Fall trotz allem Ergebnisse. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, ich bin mal die Königstraße runtergelaufen, ganz entspannt. Plötzlich tippt mich einer von hinten an und sagt, Gott liebt dich und rast weg. Ist okay. Ich wusste es bereits, ja. Aber irgendwie hat der junge Mann, glaube ich, einfach das Bedürfnis gehabt, jetzt zu evangelisieren und sein Evangelisationsbedürfnis zu stillen. Und ich möchte jetzt mal einfach behaupten, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es von Gott war, dass er die Botschaft für mich hatte, die so ganz schnell mal zwischen Tür und Angel an mich rangeballert werden musste. Weil, also es hat mich jetzt nicht in meinem Herzen berührt, sondern es ist eher so, was war denn das jetzt? So, fühlst du dich, genau. Dann, was ich so sehr auch abstoßend finde, ist Leute, die diese großen Warnplakate haben. Kehrt um, sonst kommt ihr alle in die Hölle. Kehrt um, ihr seid alle böse Sünder. Oder genau, wenn ihr nicht heute umkehrt, wissen wir nicht, was morgen ist und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wer von euch sich aufgrund von solchen Postern bekehrt hat, ich jedenfalls nicht. Und einfach Menschen, die anderen ständig daran erinnern, dass sie Sünder sind, ständig ihnen sagen, ihr seid schlecht, ihr seid falsch und ihr braucht unbedingt Jesus. Und es macht es so unattraktiv, dass du einfach Lust hast, von dieser Gruppe komischer Menschen wegzulaufen. Dann gibt es noch Menschen, die evangelisieren oder versuchen, irgendeine Botschaft über Gott oder die Bibel so weiterzubringen, weil sie müssen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber es gibt zum Beispiel eine Religionsgemeinschaft, die heißen die Zeugen Jehovas, und die müssen bestimmte Stunden abarbeiten, wie viel sie evangelisieren müssen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, aber das letzte Mal, als ich Informationen gemacht habe über die Zeugen Jehovas, war es noch so, dass wenn du zum Beispiel einen Aussetzer hattest, weil du ein Kind bekommen hast, dann musstest du die Stunden nacharbeiten. Also der Grund, warum auch hier bei uns in der Stadt die Zeugen Jehovas stehen, ist nicht, weil sie so einen Drang haben, irgendwas über Gott weiterzugeben, sondern weil sie diese Stunden abarbeiten müssen. Und in diesen Stunden sollten sie natürlich viel verteilen und so weiter und so fort. Aber Hauptsache, sie machen diese Stunden. Also was für ein krümeliger kleiner Gott werden das, der im Himmel sitzt und darauf wartet, dass ich meine Stunden abarbeite. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass ich meine Stunden abarbeiten kann, damit er dann sagt, okay, die hat ihre Stunden gemacht, die kann in den Himmel. Ha, da bräuchte Jesus gar nicht mehr sterben. Also genau, ich muss es einfach auch sagen, spricht mich nicht an. Spricht mich nicht an, wenn die Leute da kommen mit ihren Postern und so weiter und sagen, weißt du eigentlich schon, und das ist eigentlich jetzt so, genau. Dann gibt es auch Leute, die auf der Straße predigen, und das habe ich selbst auch schon gemacht und das habe ich auch schon viel gemacht und das habe ich auch mit Ergebnissen gemacht, aber es gibt unterschiedliche Versionen zu predigen. Es ist einfach immer dieses, du kommst in die Hölle, du bist auf dem Weg der Verdammnis, du schlechter, schlimmer, blöder, sünder Mensch. Ihr regt mich alle auf, aber ich muss jetzt evangelisieren, damit ihr nicht in die Hölle kommt. Ich muss meinem schlechten Gewissen hier ein bisschen Raum machen. Und danach gehst heim und hat sich zwar keiner bekehrt, aber ich habe das den Sündern mal wieder gezeigt. So. Und dann gucke ich mir Jesus an und sag mir, irgendwie hat er was anders gemacht. Was ich interessant finde, der Grundtenor von bestimmten Arten von Evangelisation ist einfach Druck. Der Grundtenor von bestimmten Arten von Evangelisation ist, ich muss das jetzt machen, damit ich mein Empfinden, ich muss evangelisieren, befriedige. Dann fühle ich mich selber nachher besser. Oh, manche gucken ein bisschen betrübt. Es gibt Vergebung für alles. Ich habe auch schon bestimmt alle Fehler unter der Sonne gemacht. Hey, Gott ist gut, Gott vergibt, Halleluja. Und der Grundtenor ist, eigentlich wirkt es voll schräg auf die Leute. Also die Leute, die mit ihren Postern rumlaufen, oh Mann. Da muss ich aufpassen, dass in mir nicht der Friede, die Freude und die Liebe sich verabschieden. Ich einfach denke, du möchtest die Leute nehmen und einfach mal durchschütteln und sagen, hallo, glaubst du wirklich, dass du so Menschen zu Jesus führst? Wer will denn so zu Jesus kommen? Hoppla, verabschiedet sich hier. Okay. Und das Interessante ist auch, das erzeugt eigentlich keine Jünger, sondern es erzeugt andere Leute, die auch wieder Angst haben und Druck weitergeben. Und es gab früher so eine Methode, die ich auch angewendet habe zum Evangelisieren. Und der erste Punkt war immer, du musst dem anderen sagen, er ist Sünder. Ich finde es aber ganz interessant, dass Jesus nicht als erstes immer den Leuten gesagt hat, sie sind Sünder. Dass er aber auch nicht so getan hat, als ob sie keine Sünder wären, sondern Jesus hat die Leute einfach erstmal lieb gehabt. Das ist krass. Und ich möchte jetzt mal, ja, danke. Und ich möchte jetzt mal einfach sagen, welche Freiheit haben wir, jemanden zu sagen, er ist Sünder und kommt in die Hölle, wenn wir ihn vorher nicht lieb haben? Woher nehmen wir die Autorität, Menschen zu Jesus zu führen, Menschen zu sagen, sie sind Sünder, wenn wir sie nicht einfach als allererstes Mal lieb haben, jetzt mal ganz radikal mögen? Also mögen. Und die haben das Gefühl, Mensch, die mag mich. Die sieht mich oder der sieht mich und der mag mich. Ich persönlich glaube, das ist eine sehr gute Grundlage, um Menschen zu gewinnen. Wenn du eine Frau gewinnen willst, dann gehst du nicht zu ihr hin und zeigst ihr alle Argumente auf, warum es für sie jetzt gut wäre, dich zu heiraten. Dann versuchst du, ihr Herz zu gewinnen. Und das machst du, indem du über Sachen redest, die ihr gefallen. Mensch, bist du hübsch. Jede Frau steht vor dem Spiegel und zweifelt alle möglichen Körperstellen an sich an und hofft auf diesen verblendeten Prinz, der ihr sagt, du bist von oben bis unten schön. Und dann kommt er und du denkst, wenn er kommt und er sagt es mir, dann wirst du es glauben und denkst, ach, stimmt doch gar nicht. Ich weiß noch genau, wie der Hörer zu mir gesagt hat, ich bin süß. Ich habe gesagt, ich bin nicht süß, ich bin krass. Ja, so romantisch war ich drauf. Mittlerweile nehme ich es einfach an, ich ziehe sogar rosa an, habt ihr das gesehen? Ja, Dinge können sich verändern. Aber Jesus hat Menschen einfach erstmal lieb gehabt. Also jetzt sogar die Sünder. Oder speziell die Sünder. Das ist das Krasse, wenn wir uns die Bibel angucken, dann ist die Bahn der Evangelisation von Jesus komplett anders als die von den Pharisäern. Wenn du dir das anschaust, Jesus war krass, natürlich. Grüß Gott, guten Morgen. Ungefähr 10 Leute, Halleluja. Auf jeden Fall war Jesus krass. Aber wisst ihr, zu wem er krass war? Der hat nicht zu den Sündern gesagt, ihr Schlangenbrut und Otternzucht. Das hat er zu den Religiosos gesagt. Ui, aber was machen wir? Naja, nichts von der Sorte. Halleluja. Jesus hat die Sünder lieb. Jesus hat sie angenommen. Denk mal an die schrägste Person in deiner Nachbarschaft. An die Person, von der du denkst, die braucht echt Jesus. So? Und denk mal, wie wäre das, wenn du sie einfach als erstes Mal lieb hättest. Wir sind ja manchmal so fromm, dass wir so dermaßen die Sünde von den anderen sehen. Das stört uns auch, dass die noch nicht so heilig sind wie wir. Ja klar, Menschensünder, sündigt ist doch logisch, oder? So würde ich mal sagen, okay. Okay, ich erzähle euch die Geschichte von der lustigen Evangelisation oder von der tragischen Evangelisation oder was auch immer. Ich habe einen Witz gefunden, okay. Wir brauchen immer mal wieder einen Witz, vor allem bei solchen Themen. Also der Vater, die Familie, die christliche Familie hat eine Familie aus dem Haus eingeladen zum gemeinsamen Essen. Und das wollen sie natürlich auch, dass die irgendwie spüren, dass sie Christen sind. Ja, und jetzt kurz vorm Essen sagen dann die Eltern zu dem kleinen Fünfjährigen, okay, kleiner Tim, kannst du jetzt bitte fürs Essen beten? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, ist nicht peinlich. Bete doch einfach so, wie der Papa heute früh beim Frühstück gebetet hat. Lieber Gott, heute Abend kommen die schlimmen Menschen von oben, hilf uns. Naja, wenn wir ganz ehrlich sind, gell? Manchmal empfinden wir so oder denken wir so oder reden wir so und wir müssen einfach in unserem Herzen da dahin kommen, dass wir die Menschen so lieb haben, wie Jesus sie lieb hat, weil ich glaube, dass die Liebe unsere größte Waffe ist. Ich glaube, dass die Liebe unsere stärkste Waffe ist. Ich glaube, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Ich glaube, dass die Liebe bei Menschen stärker ankommt als jeder schlaue Spruch und als jedes drüber gestülpte Evangelisationsmethodengedöns. Ich glaube, dass die Liebe total stark und voller Kraft ist. Und die Liebe und die Wahrheit gehen Hand in Hand, aber die Wahrheit ohne die Liebe erschlägt den anderen. Der Buchstabe tötet, das Recht haben tötet, aber die Liebe, der Geist macht lebendig. Und was wir machen wollen, wenn wir evangelisieren, ist ja, dass wir den Menschen Hoffnung geben, dass wir Leben in ihr Leben reinbringen, dass wir Hoffnung in sie reinbringen und nicht, dass die rausgehen und sagen, ja, ich wusste ja, dass Gott mich blöd findet. Ich wusste ja, dass Gott mich als Sünder sieht. Wisst ihr, manche Leute, wenn die in unsere Gegenwart kommen, die spüren, dass sie Sünder sind. Wenn du das jetzt noch verstärkst und da so ein bisschen drauf rumtappst, tust du sie anziehen oder ablocken oder abstoßen. Ja, Menschen sehnen sich nach Liebe. Menschen leiden unter Ablehnung. Menschen können sich selber nicht leiden. Menschen haben das Gefühl, viele haben für das Gefühl, keiner kann mich leiden. Und dann kommen wir noch dazu und sagen, Gott kann dich auch nicht leiden. Gott, du passt nicht zu Gott. Viele trauen sich nicht zu Gott zu kommen, weil sie sagen, ich kann die Gebote nicht halten. Da muss ich sagen, das ist super. Ich bin ganz froh, dass du das gemerkt hast, weil genau deswegen ist Jesus für dich gestorben. Dann sage ich dir, ja, siehst du? Egal, was die Leute sagen, ist immer super. Weißt du, ich meine? Weil du sie da abholen musst, wo sie sind, und die müssen sehen, dass du sie verstehst. Ich habe keine Sünde. Voll super. Egal, was sie sagen. Du kannst nicht immer, jetzt konfrontiere ich dich und dann kommst du zu Jesus. Weil dann merkst du mal, wie schlecht du drauf bist. Ja, wer mag denn das schon? Egal was sie, die Leute sagen, ich habe keine Sünde. Sagst du, super, wir machen ein Museum für dich auf. Da stellen wir die Leute rein, die ohne Sünde sind. Sie sind der Einzige in ganz Deutschland, ja, auf der ganzen Welt. Da müssen die Leute lachen, weil die genau wissen, dass sie Sünde haben. Was fange ich jetzt an mit ihm zu diskutieren? Sie haben bestimmt schon mal gelogen. Bestimmt haben sie schon mal betrogen. Bestimmt haben sie dem Finanzamt nicht alles angegeben. Wozu? Die Leute wissen es doch selber, Leute. Du musst einfach ein bisschen locker bleiben, ein bisschen lustig sein und so weiter und so fort. Oder die Leute, oder wenn jemand sagt, ich habe so viel Sünde, ich kann nicht zu Gott kommen, sagst du, ist super, dass du das erkennst. Ist immer alles super, weißt du, ich meine? Du musst die gewinnen. Du gewinnst die nicht durch Prellen und ihnen zeigen, wie schlimm sie sind. Du gewinnst sie, indem du sie lieb hast und ihnen sagst, ich verstehe deine Position. Gott versteht deine Position auch. Sagst, super, genau, für Leute wie dich ist Jesus gestorben, weil wir das ganze Gebote sagt sowieso nicht auf die Reihe kriegen. Ist das nicht toll? Wir sind im gleichen Boot, ich krieg's auch nicht hin. Was bist denn du für einer? Aus einer anderen Bahn. Halleluja. Schauen wir uns mal an, Matthäus 11, Vers 21 bis 33. Schlagt eure Handys auf. Also die verschiedenen Fallen, um auf einer falschen Bahn zu gehen, im Punkt der Evangelisation. Die erste Falle ist die Rechthaberei. Und sie kamen, da habe ich gesagt, welcher Vers, Markus 11, Vers 21 bis 33. Sie kamen abermals gen Jerusalem. Und da er im Tempel wandelte, kamen zu ihm die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten und sprachen zu ihm, aus was für Macht tust du das? Wer hat dir die Macht gegeben, dass du solches tust? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ich will euch auch ein Wort fragen. Antwortet mir, so will ich es euch sagen, aus was für Macht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von den Menschen? Antwortet mir. Und sie gedachten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen, sie war vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr nicht geglaubt? Wenn wir sagen, sie war von Menschen, haben wir Angst vor dem Volk. Denn sie hielten alle dafür, dass Johannes ein rechter Prophet war. Und sie antworteten und sprachen zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus antwortete und sprach, sage ich auch nicht. So sage ich euch auch nicht, aus welcher Macht ich solches tue. Warum sind die gekommen? Die wollten mit ihm diskutieren, die wollten mit ihm argumentieren und die wollten Recht haben. Und die wollten irgendwas finden, wo sie Jesus mit Worten aufs Glatteis führen konnten. Und Jesus war so cool drauf, der war so in Tune mit dem Heiligen Geist, dass er das ganze Ding durchschaut hat und gedacht, ich mache das Gleiche mit euch. Ist das nicht genial? So, wenn du jetzt angefangen hättest zu diskutieren, die Taufe des Johannes ist vom Himmel und weil ihr nicht geglaubt habt, dass sie vom Himmel ist, kommt ihr alle. Ihr wisst ja schon, wohin. Ich will das jetzt nicht sagen, weil der laut Morgen. Sondern Jesus hat gesagt, hey, ihr habt eine Frage für mich, ich habe eine Frage für euch. Ist das nicht cool? Und er hat so eine coole Frage, dass sie weggegangen. Weil sie es nicht beantworten konnten und dann haben sie ihre Frage auch nicht beantwortet gekriegt. Ich finde das cool. Wenn wir so abgehen, ich will aber recht haben, ich will dir beweisen, dass es Gott gibt, ich werde dir zeigen, dass du Sünder bist, du verlierst. Jesus hätte den per Weissagung offenbaren können, wer auch immer da jetzt gerade Musik macht nebenher. Jesus hätte per Weissagung denen ihre Sünde offenbaren können. Jesus hätte sie bloßstellen können. Jesus hätte sie konfrontieren können. Und Jesus stellt ihnen eine Frage und die sind selber bloßgestellt. Ist das nicht genial? Was ich sagen möchte ist, ich glaube, dass wir, wenn wir Menschen erreichen wollen, einfach als allererstes sie lieb haben müssen und als zweites einfach in unserem Geist mal abchecken müssen, was der Heilige Geist eigentlich für eine schlaue Antwort für die Leute hat und vielleicht ist eine schlaue Antwort sogar eine Frage. Als Rechthaberei, die wollten mit ihm ein Rechthaberei-Gedöns haben, die wollten mit ihm hin und her diskutieren, die wollten mit ihn aufs Glatteis führen, übers Diskutieren und Jesus steigt auf die Diskussion gar nicht ein. Ich habe ja eine Zeit lang meine Bibel auch auf Französisch gelesen und ich meine, das ist 1. Korinther 14, Vers 1, das ist total interessant, da steht im Französischen, ne discutez pas les opinions. Hat euch das nicht auch schon immer beschäftigt? Diskutiert nicht über Meinungen. Hä? Wir sind doch in der Gesellschaft der Diskussion. Wir sind in der Gesellschaft der Meinungen. Ich denke das, du denkst das. Und es gibt mir Adrenalin. Und dann habe ich ein Argument, das besser ist als deins. Und dann hast du nochmal Adrenalin. Oh, und dann oh. Und ich will unbedingt die Diskussion gewinnen. Und wo siehst du Jesus eine Diskussion gewinnen? Dem ging es gar nicht drum, eine Diskussion zu gewinnen. Dem ging es drum, Herzen zu gewinnen. Und dafür musst du nicht mal, ich sag es einmal mal so, intelligent oder gebildet sein. Weil Herzen kannst du gewinnen über ganz kleine Dinge. Kinder können Herzen gewinnen, die haben noch nicht mal Theologie studiert. Und die malen vielleicht ein kleines Bild und sagen dir, Gott hat dich lieb und es berührt dich ganz anders als jemand, der dir auf der Königstraße hinterher, Gott hat dich lieb. Bestimmt hat der nachher ein großes Zeugnis erzählt, ich weiß es nicht, was er da für Gott getan hat oder so, I don't know. Naja, Halleluja. Wir sind alle unterwegs, Amen. Er hat es probiert, wer weiß, vielleicht ist er mittlerweile ein großer Evangelist geworden. Auf jeden Fall war es ein eindrückliches Erlebnis für mich. Okay, Matthäus 22, Vers 15. Und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm und sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst. Du siehst die Person des Menschen nicht an. Darum sage uns, also Jesus, wir wissen, du bist so toll. Und einfach, du bist so gesalbt, du bist so gebildet, du bist einfach ein Mann Gottes und so weiter. Und wir haben jetzt eine Fangfrage für dich, weil wir dich so achten und schätzen und ehren. Danke. Also in dem Moment, wo du Anerkennung suchst von anderen, kannst du auf so einen Vorspann reinfallen. Aber Jesus wusste, was in den Menschen ist, sagt die Bibel, und er fällt dann auf solche Sachen nicht rein. Darum sage uns, was dünkt dich, was denkst denn du auf Schwäbisch? Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Weil wir wollen es ja richtig machen. Also uns geht's gar nicht darum, dich jetzt hier auf einen Holzweg zu führen, sondern wir wollen ja das machen, was richtig ist. Also könntest du uns bitte sagen, sollen wir dem Kaiser die Steuer geben oder nicht? Wir hoffen, du gibst eine falsche Antwort, damit wir dich gleich reinhauen können. Als aber Jesus ihre Bosheit merkte, Jesus hat nicht auf das gehört, was sie gesagt haben, sondern Jesus hat gespürt und verstanden, was dahinter steht. Und hat nicht gesagt, oh, ihr Schlangenbrut und Otternzucht. Sondern er sagt, gebt mir einen Denar. Und sie sprachen, und dann sagte er zu ihm, und dann sagte er, wessen ist das Bild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wow, Treffer versenkt! Was willst du zu sowas sagen? Die kommen zum Diskutieren und sie wollen Jesus bloßstellen und sie wollen zeigen, dass er irgendwie ein bisschen schräg liegt. Egal, was er antwortet, er wird blöd dastehen, weil sie was ein Gegenargument gegen ihn haben. Und er tut mit so einer übernatürlichen Weisheit das ganze Ding kippen, dass sie nachher blöd dastehen und es eigentlich offenbar wird, dass sie was ganz anderes vorhatten, obwohl sie ihn gerade so erhoben haben, wie toll er ist. Jesus ist anders. Jesus ist nicht in unserer Evangelisation. Jesus hätte jetzt auch sagen können, die vier geistlichen Gesetze sind, erstens, ihr seid Sünder. Zweitens, es gibt nur einen Weg zu Gott. Drittens, du musst Jesus persönlich in dein Herz aufnehmen. Und das sind Evangelisationsmethoden. Ich habe so Menschen zu Jesus geführt und die sind errettet worden. Also da genau, haben sie auf jeden Fall wiedergeboren worden. Weißt du, ich meine? Genau. Aber Jesus hat es hier nicht gemacht. Das will ich sagen. Ich will sagen, lass uns ein bisschen größer denken, ein bisschen weiter denken, ein bisschen größer sehen. Und wie schön. Als sie das hörten, verwunderten sie sich und sie ließen ihn und gingen davon. Also die wollten jetzt nicht Jünger Jesu werden. Die wollten nicht die Weisheit Jesu hören, sondern die wollten ihn aufs Glatteis führen und sie sind dann mit dem Glatteis wieder nach Hause spaziert. Also, die nächste Falle, was ich glaube, was es Evangelisieren angeht, ist das Diskutieren. Genau, ne discutez pas les opinions heißt, diskutiert nicht über Meinungen. Und ich finde es interessant, der Paulus hat diese menschliche Schwäche, dieser Wunsch nach Diskutieren, hat er zu seinen Gunsten ausgenutzt. Und ich will euch das gleich mal zeigen. Das ist in Apostelgeschichte 23, Vers 6. Und da tun die Sadduzäer und die Pharisäer, die klagen ihn an. Und der Paulus weiß genau, wenn die anfangen zu diskutieren, dann sind die verloren. Und er weiß, welches Thema es ist bei denen. Wo ist der Knopf, den ich bei beiden Seiten drücken muss, damit die abgehen? Und er drückt den Knopf und die gehen ab. Also ich finde es lustig. Paulus wusste, und die Frage ist, wo ist bei uns der Knopf, gell? Da Paulus aber wusste, dass der eine Teil zu den Sadduzäern, der andere Teil zu den Pharisäern gehörte, rief er vor dem Hohen Rat aus, Brüder, ich bin Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und wegen der Auferstehung der Toten stehe ich vor Gericht. Als er das sagte, brach ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern aus und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer behaupteten nämlich, es gäbe weder Auferstehung noch Engel noch Geist. Die Pharisäer dagegen bekennen sich zu alledem und es erhob sich ein lautes Geschrei und einige Schriftgelehrten aus dem Kreis der Pharisäer standen auf und verfochten ihre Ansicht. Sie sagten, wir finden nichts Schlimmes an diesem Menschen. Vielleicht hat er doch ein Geist oder ein Engel oder so zu ihm gesprochen. Als aber der Streit heftig wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen. Da ging was ab. Daher ließ er die Wachtruppe herabkommen, ihn mit Gewalt aus ihrer Mitte herausholen und in die Kaserne bringen. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte, hab Mut, denn so wie du in Jerusalem meine Sache bezeugt hast, sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Ist das nicht krass? Der wusste, wo denn ihre Schwäche ist, wenn ich sie zum Diskutieren bringe, dann sind sie abgelenkt. Und manchmal, wenn wir Menschen zu Jesus gewinnen wollen, dann fangen wir an zu diskutieren. Besonders, wenn wir gute Argumente haben. Und das Ding ist, selbst wenn du am Schluss recht hast, hast du vielleicht trotzdem das Herz von der Person nicht gewonnen. Leute, die gern diskutieren, und ich glaube, dass es auf jeden Fall richtig und wichtig ist, dass wir Menschen Argumente geben, Menschen, die sich Gedanken machen über Evolution, wenn du in dem Punkt was erklären kannst, ist total gut. Aber die Frage ist, ist es eine Diskussion der Rechthaberei oder ist es ein Argumentieren, wo der andere sich wirklich interessiert? Weil manche Leute verstecken sich hinter dem Diskutieren, verstecken sie eigentlich ihr Herz. Und meine Frage ist, wie ist eigentlich deine Herzensbeziehung zu Jesus? Klar können wir über Evolution diskutieren. Und weißt du was, wenn dich was über Evolution interessiert, sage ich immer, sprich mit meinem Mann. Oder ich kann dir ein Buch dazu besorgen. Ich kann mir nur die Fakten merken, die Schöpfung hat recht im Endeffekt. Okay? Ich habe mir schon Videos dazu angeguckt, ich habe mir schon Bücher dazu durchgelesen. Und ich bin halt so ein D-Typ und ich merke mir einfach immer nur die Überschriften. Tut mir wirklich leid. Es fällt mir schwer, mir detaillierte Fakten zu merken. Aber ich habe so ein paar Grundargumente. Aber im Endeffekt geht's doch drum. Genau, also ich kann natürlich mich auch noch ein bisschen lustig machen über Evolution, aus nichts kommt plötzlich was, wo gibt's denn sowas, aber genau, wozu? Manchmal ist es einfach lustig, aber wenn ich anfange zu diskutieren und am Schluss habe, Recht zu haben, ist meine Frage, habe ich die Person nachher so geprellt, dass die kein Interesse mehr hat am Evangelium? Oder habe ich sie tatsächlich gewonnen, dass sie heimgeht, ah, der hat Recht? Weil manchmal, durch das Diskutieren, kann ich Menschen abschrecken, kann ich eine Mauer aufbauen, die ich eigentlich gar nicht aufbauen will, weil eigentlich, was ich machen will, ist fischen. Ich will eigentlich Menschen fischen und zu Jesus gewinnen. Und ich finde es halt witzig, dass der Paulus hier einfach ihren Punkt ausgenutzt hat. Und es kann sein, dass manche Menschen bei dir den Punkt drücken, wo du dann aufhörst, auf den Heiligen Geist zu hören und anfängst, in deinen Diskussionsmodus zu gehen oder in deinen alten Modus und lass dich vom Heiligen Geist aus der Bahn werfen. Nimm dir manchmal so ein bisschen nochmal Zeit und versuch zu hören, was sagt mir eigentlich der Heilige Geist, wenn du jemanden zu Jesus führen willst. konfrontieren. Johannes 8, Vers 3. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen. Und sie stellen sie in die Mitte und sagen, Lehrer, diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. Was machen die eigentlich da? Naja. In dem Gesetz hat Mose uns geboten, solche zu steinigen. Und du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, nicht weil sie wissen wollten, was er sagt, sondern damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Die Leute suchen was, um Jesus anzuklagen. Der Heiligste von den Heiligen. Und die Menschen haben nichts anderes zu tun, als irgendwas zu suchen, wo sie ihn aufs Glatteis führen können und wo sie ihn anklagen können. Aber Jesus blickt durch. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich glaube nicht, dass das die Reaktion ist, die sie erwartet haben. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und schaute zu ihnen, nicht zu der Frau. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie. Oh, oh, ist das genial. Das ist so genial, dass wir heute über 2000 Jahre später immer noch drüber predigen. Das ist so genial. Komm, wer kann denn da? Und die haben ihre Felsbrocken dabei. Die haben ja schon seit Wochen gesammelt, weil sie wussten ja, dass sie die Frau ertappen werden, weil die haben die ja schon länger beobachtet und die haben schon ihre Steine gesammelt. Dann sind sie mit ihren Säckchen angekommen. Sie hatten die Steine in der Hand. Sie waren bereit, die böse Sünderin zu strafen in der Öffentlichkeit, wie Moses es geboten hat. Und jetzt sind wir mal gespannt, was dieser Prophet dazu sagt. Ob er sagt umbringen, dann liegt er falsch. Und wenn er sagt nicht umbringen, liegt er auch falsch. Egal wieder, was er sagt, wird er falsch liegen. Und dann dreht Jesus das ganze Ding wieder göttlichst um, indem er den Heiligen Geist mit integriert und fragt den Heiligen Geist. Ich glaube, was er gemacht hat, während er auf den Boden geschrieben ist, Heiliger Geist, was sagen wir zu denen? Und der Heilige Geist sagt, hey, sagt ihnen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und da sind die Säckchen gefallen, die großen Steine gefallen, die Felsbrocken gefallen. So. Dann sind sie abgedampft. Ist das nicht cool? Wenn es ihnen darum gegangen wäre, die Ehebrecherin zu bestrafen, hätten sie es ja auch anders machen können. Aber es ging ihnen darum, Jesus aufs Glatteis zu führen. Und Jesus konnte nicht aufs Glatteis geführt werden, weil er auf dem Heiligen Geist, auf Gott, auf dem Wort gegründet war und seine Gemeinschaft mit Gott, die Bahnen, in die die Pharisäer ihn führen wollten, immer wieder zurück das Glatteis geschickt hat. Immer sie selber aufs Glatteis geführt hat, dass sie selber blöd dastanden und hat sogar der Frau das Leben gerettet. So, jetzt könnte man sagen, oh, die sind aber gemein gewesen zu dir, gell? Jetzt brauchst du erstmal innere Heilung. Wir haben da so ein siebenwöchiges Seminar, da kannst du kommen, weil die haben dich mitten in der Sünde ertappt. Das ist natürlich schlecht für dich. Das war bestimmt traumatisch, wie du das erlebt hast. Das machen wir. Jesus sagt zu der Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hat nicht zu der Frau gesagt, was du gemacht hast, ist nicht so schlimm, ich sterbe dafür und dann ist alles in Ordnung. Sondern Jesus hat sehr wohl gesagt, das ist Sünde. Jesus hat sehr wohl gesagt, das ist nicht in Ordnung. Aber er hat sie nicht vor allem verurteilt. Er ist nicht auf dieses Glatteis gegangen, das da war. Wir tun nicht so, als ob es in Ordnung ist, wenn Leute miteinander wohnen. Wir tun nicht so, aber wisst ihr, manchmal ist das Wichtigste, was man dann zu sagen hat, ihr lebt in Sünde. Aber Jesus war anders. Jesus hat Herzen gewonnen. Jesus hat Herzen erreicht. Amen. Und dann eine Geschichte, die mich immer wieder neu fasziniert, ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Und ihr kennt alle die Geschichte, wo der reiche Jüngling, der kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was muss ich tun, um errettet zu werden? Und ich glaube, der wollte errettet werden und ich glaube, der wollte ewiges Leben haben, aber er wollte auch reich bleiben. Kann ich bitte beides haben? Und was ich hier faszinierend finde, guck mal, das sind so manche Leute, die haben offensichtlich, dienen die einem anderen Gott. Und dieser reiche Jüngling hat offensichtlich Herrn Mammon gedient. Weil Jesus hat zu ihm gesagt, verkaufe alles, was du hast. Und dann wirst du Schätze im Himmel haben. Und er ging weg und er war traurig. Also das heißt, ihm waren seine Schätze doch wertvoller als das, was er haben könnte, wenn er Jesus nachgeht. Und dann könnte man sagen, ja, Jesus, könnte hier stehen, Jesus sah ihn an und dachte, tja, Pech gehabt. Schade drum. Naja, hat's halt nicht gecheckt. Aber die Bibel sagt in Markus 10, Vers 27, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Jesus hat gesehen, dass dieser Mann ein Problem hat mit Mammon. Jesus hat gesehen, dass dieser Mann eigentlich Gott nachfolgen will, aber trotzdem echt ein Problem hat, weil er einem falschen Gott gedient hat. Jesus hat es gesehen, so wie er es bei der Ehebrecherin gesehen hat. Jesus hat es gesehen und Jesus hat ihn angeschaut und er hat ihn einfach lieb gehabt. Ich glaube, dass wir uns Zeit nehmen dürfen, Menschen anzuschauen und sie lieb zu haben. Hat euch schon mal jemand aufgeregt? Ich weiß euch nicht und mich auch noch nie. Aber was mich total fasziniert, ist die Liebe Gottes, die man spürt, wenn man für Menschen betet. Bei manchen Menschen, manchmal ist es so, denn ihre Schwächen, die sprechen einen manchmal so laut an. Manchmal, wenn jemand eine Schwäche hat, das nervt halt euch nicht, gell? Also, mir ist das schon passiert, ich erzähle jetzt einfach mal von mir, mir ist das schon mal passiert, dass mich jemand aufgeregt hat. Es war einmal 1996. Also manche Leute, die regen einen halt so ein bisschen auf und in dem Moment, dann wird auch so, das, was dich ärgert, das wird dann plötzlich so groß und alles andere wird klein. Und ja, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, es haben mich auch schon Leute in der Gemeinde mal geärgert, schon ganz lang her. Keiner von euch. Und jedenfalls, wir beten ja oft nach dem Gottesdienst für Menschen und ich weiß, ich gehe zu dieser Person hin und ich bete für sie und ich denke, also ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich und menschlich, okay? Ich denke, oh Mann, hat Gott jetzt noch was Gutes zu der Person zu sagen, wenn ich mich gerade so über die Person geärgert habe und die Schwäche mich so an, weißt du, wie ich meine? Und ich lege die Hand auf und ich sehe die Person mit den Augen Gottes und ich bin total überführt, weil ich höre, wie der Heilige Geist über diese Person, die mich gerade geärgert hat, so viel Gutes und Ermutigendes zu sagen hat. Und ich bin einfach das Sprachrohr Gottes. Und ich sage der Person diese guten Sachen. Und ich sehe, wie anfangen die Tränen zu kommen. Und die Person die Liebe Gottes spürt. Und die Person sich angenommen fühlt. Und die Person sich geliebt fühlt. Ich mache natürlich Leben her, Heiliger Geist, vergib mir und so weiter und so fort. Bring mein Herz in Ordnung und nehme die Person in die Arme. Und ich denke, Mann, wie sind wir eigentlich drauf? Also ich, ihr nicht. Aber wie schön es ist, wenn wir für jemanden beten und einfach sehen und spüren, wie Gott die Menschen wirklich sieht. Und ich möchte euch ermutigen diese Woche, wenn ihr nehmt doch mal die Person, die dich am meisten ärgert und fang mal an, für sie zu beten und guck mal, wie Gott diese Person sieht. Und hab sie einfach mal lieb. So einfach mal als kleinen Tipp. Ich habe jetzt hier ein paar Fallen aufgezählt, um in der falschen Bahn zu gehen. Das eine ist Rechthaberei, das nächste ist das Diskutieren, das nächste ist Konfrontieren, kostet es, was es wolle. Und das nächste ist, dass wir die Leute einfach abhaken. Tja, der mit seinem Mammon schafft es sowieso nicht. Ich meine, es gibt auch Bibellehrer, die sagen, dass es Paulus war oder irgendeiner, der nachher jünger wurde, dass der einfach in dem Moment den Schritt nicht geschafft hat. Wenn Jesus ihn nicht lieb gehabt hätte, wenn Jesus ihn abgehakt hätte, wenn Jesus ein Joch auf den gelegt hätte, tja, der dient halt Mammon, der kriegt es nicht hin. Wer weiß, ob er es geschafft hätte und wer weiß, ob er vielleicht doch eines Tages, ob das Wort in ihm so gearbeitet hat, dass er eines Tages gesagt hat, und ich verkaufe alles, was ich habe und ich folge Jesus nach. Wer weiß es? Wer bin ich, dass ich darüber richte? Meine Aufgabe ist es, Menschen lieb zu haben. Meine Aufgabe ist es, ein Sprachrohr für den Heiligen Geist zu sein. Meine Aufgabe ist es, klar zu bleiben. Wir wollen die Menschen nicht so umtütteln und so lieb haben, dass wir nachher vergessen, was Wahrheit ist. Wisst ihr, was ich meine? Nicht auf Basis der Kompromiss, aber Liebe zuerst, Barmherzigkeit zuerst. Der Sünder ist geliebt. Jesus hat zu den Pharisäern und zu den Religiösen, zu denen, die anderen Menschen Jochs aufgelegt haben, damit sie schwerer zu Gott kommen, damit es ihnen schwerer wird, Gott nachzufolgen. Die hat er konfrontiert, aber die Sünder hat er lieb gehabt. Was für ein Krasser, der sich von einer Prostituierten die Füße salben lässt, während alle Frommen zugucken und sagen, das müsst ihr jetzt aber eigentlich wissen. Das müsst ihr jetzt aber eigentlich checken. Hammer. Ich finde Jesus einfach gigantisch. Keine Ahnung, wie viel Zeit ich noch habe oder auch nicht. Halleluja. Ich könnte noch einen zweiten Teil hier weiter predigen, aber vielleicht auch nicht. Der Gerhard meint, es passt. Die Sommerhitze sagt eigentlich auch, das passt. Also ich habe dann nächstes Mal noch ein paar Schlüssel, wie wir in der Bahn laufen können und einfach Menschenherzen erreichen können, weil ich glaube, dass wir statt den Prellern, dass wir einfach Schlüssel brauchen, wie wir die Menschenherzen erreichen können, weil wir wollen nicht nur vereinzelte Menschen aus Angst ins Reich Gottes reinziehen, wir wollen Gesellschaft verändern. Wir wollen sehen, dass Menschen verändert werden, wir wollen sehen, dass Städte verändert werden, wir wollen sehen, dass Geschäftsbereiche verändert werden, dass pädagogische Bereiche verändert werden, wir wollen sehen, dass unsere Stadt verändert wird, wir wollen sehen, dass Deutschland verändert wird. Wie ist es möglich? Mit Gott sind alle Dinge möglich. Aber wir müssen uns so positionieren wie Jesus. Und wenn ihr mal wieder euer Handy durchgeht und mal wieder alle Adressen durchgeht, alle Namen durchgeht und ihr merkt, in euch ist das, bei irgendjemandem macht's, lasst die Person los und habt sie lieb. Dann liegt ihr auf jeden Fall immer auf der richtigen Seite. Amen. Thank you.